hätte ich, glaube ich, meine Bisexualität damals zum Thema gemacht und wäre damit offen umgegangen, dann hätte ich vielleicht eine weniger schöne Schulzeit erlebt.
In meiner ersten Folge habe ich mit Frank Pohl gesprochen über sein Projekt Schule der Vielfalt. Ziel der Arbeit ist, Diskriminierung und Ausgrenzung von queeren SchülerInnen zu verhindern. Das beste Mittel hierfür ist Aufklärung. In Nordrhein-Westfalen arbeitet man deshalb mit der Initiative Schlau NRW zusammen. Schlau bietet an 19 Standorten Workshops für SchülerInnen an. Was es mit diesem Projekt auf sich hat und wie die Arbeit konkret aussieht, erfahre ich von meinem heutigen Gast Edwin. Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Hallo Edwin, schön, dass du da bist.
Hallo.
Kannst du mir kurz erzählen, wie deine Schulzeit war?
Ja, also an meine Schulzeit erinnere ich mich total gerne zurück. Ich war zwar am Anfang nicht so der beste Schüler, obwohl meine Eltern immer viel Wert auf gute Noten gelegt haben, aber so die Oberstufenzeit, diese Mittelstufenzeit, daran erinnere ich mich echt gern zurück. Zumal ich gerade die Freunde, die ich da gewonnen habe und der Freundeskreis, der ist immer noch erhalten. Das ist, glaube ich, nicht so häufig.
Nee, das gibt es, glaube ich, nicht so oft. Ich frage deswegen, weil du jetzt ja auch wieder was mit Schule zu tun hast. Und zwar gehst du ja ab und zu mal in Schulen und machst da Workshops. Was genau ist das denn, was du da machst?
Genau. Ja, vielleicht kommt das auch daher, dass ich wieder zurück zur Schule wollte, weil ich so gerne dort hingegangen bin. Kann natürlich sein. Also ich bin ehrenamtlich tätig bei Schlau. Schlau, das ist eine Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit im Bereich Schule. Und zwar geben wir oder gebe ich da Workshops ehrenamtlich im Bereich geschlechtliche und sexuelle Vielfalt.
Das klingt ja schon mal sehr spannend. Kannst du mir kurz erklären, wie so ein Workshop abläuft? Also was macht ihr da genau?
Ja, also erstmal ist es viel, oder was ist viel, aber auf jeden Fall ist es mal vorbereiten. Das heißt, wir haben eine Person oder bei uns in Bochum, da bin ich nämlich tätig, haben wir sogar zwei Personen, die das Ganze koordinieren. Das heißt, die finden Schulen. Mittlerweile besteht aber auch schon so ein Netzwerk an festen Schulen, festen Partnerschaften. Und dann wird erstmal gecheckt, okay, wie ist der Klassenstand? Gibt es da irgendwelche Vorkommnisse? Gab es da zum Beispiel Mobbingfälle? Gibt es da ein Thema, was die SchülerInnen irgendwie besonders bewegt? Und das wird im Vorfeld erstmal abgecheckt. Und dann entwerfen wir den Workshop-Plan. Wir haben verschiedene Methoden über Schlau. Das nennt sich dann Schlaue Kiste. Da sind alle Methoden zu finden. Die haben immer so einen leicht geänderten Twist. Manchmal geht es um Privilegien, manchmal geht es um Diskriminierung, manchmal geht es um Rassismen, aber alles in diesem queeren Kontext. Und so ein Workshop verläuft dann so: Wir teamen immer zu zweit. Es gibt erstmal eine Vorstellungsrunde. Dabei ist uns halt ganz wichtig im Projekt, die Selbstbezeichnung mit Pronomen darauf aufmerksam zu machen. Wir stellen uns vor, die SchülerInnen stellen sich vor. Und dann werden erstmal so ein paar Regeln besprochen. Das soll natürlich nicht so sein wie eine Unterrichtseinheit. Das ist alles auf Augenhöhe. Wir duzen uns, aber trotzdem Handys aus, machen wir ja auch, ausreden lassen. Das sind so die,
Okay, also sag mal, respektvoll miteinander umgehen erstmal.
Total. Das ist halt echt der Fokus. Und wir betonen das auch, dass wir halt nicht im Unterricht sind. Und anders wird es halt nicht funktionieren. So ein Workshop lebt natürlich von einem Miteinander, aber halt ein respektvolles, wie du gesagt hast, Miteinander.
Sind denn bei diesen Workshops die LehrerInnen auch mit dabei oder nicht?
Nee, nie. Also wir in Bochum, das läuft über den Träger Rosa Strippe. Meistens kommen dann die Schulklassen zu uns. Das hat halt den Vorteil, dass wir die SchülerInnen aus ihrem Territorium, sage ich jetzt mal, ein bisschen herausholen. Die Chemie verändert sich da. Und wir begrüßen dann die Lehrkräfte und die warten dann entweder bei uns in der Rosa Strippe haben wir einen Café oder die vertreten sich die Beine, bei uns ist in der Nähe der Stadtpark und holen dann später ihre Klasse wieder ab. Aber die sind nie dabei, nein.
Ah, alles klar. Aber genau, wie kommt das Ganze zustande? Ist das dann auch auf Initiative der LehrerInnen oder ist das von der Schule, von der Schulleitung oder wer kommt auf euch zu und sagt, wir würden gerne so einen Workshop machen?
Ja, das verläuft beidseitig. Also einmal gibt es so eine aktive Suche. der Koordination, die dann gezielt Schulen ansprechen. Aber das ist genauso der Fall, dass LehrerInnen zu uns kommen, dass das vielleicht Thema war irgendwie in einer Klasse und dann entscheidet sich die ganze Schule dazu, wir möchten jetzt aktiv Aufklärungsarbeit leisten und halt da anknüpfen, wo die Schule auf dem Lehrplan halt Lücken hat. Ja. Und da setzen wir halt bei den Workshops, genau da setzen wir halt an. Und es ist ganz häufig so, dass LehrerInnen zu uns kommen, auch über Jahre mittlerweile, und immer wieder Klassen zu uns bringen.
Die Schulklasse sitzt bei euch, ihr habt eure schlaue Kiste habt ihr vor euch. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wie geht das Ganze los? Also werden erstmal Fragen gestellt oder erzählt ihr erstmal was von euch? Oder?
Genau, also am Anfang erzählen wir erstmal, warum sitzen wir überhaupt hier? Mhm. Weil manchmal ist es schon so, dass die Schulklassen eigentlich gar keine Ahnung haben, wo sie jetzt gerade sind. Entweder sie haben nicht zugehört, was vielleicht sein kann, oder es hat keine Erwähnung gefunden. Also wir sagen dann immer, okay, das ist jetzt hier, wie gesagt, kein Unterricht, sondern wir möchten über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt reden. Das ist aber jetzt auch kein Aufklärungsunterricht, sondern es geht um, wir reden einfach miteinander. Und okay. Der Kern des ganzen Projekts ist es, dass die SchülerInnen mit queeren Personen, ich sag mal, übertragen im Sinne in Berührung kommen. Mhm. Es können am Ende, das ist so der Hauptteil, biografischer Teil nennt sich das, Fragen gestellt werden, sehr persönliche Fragen. Und davor, um das Ganze immer in so einen Kontext zu setzen, reden wir über Begriffe. Wir reden aber auch über die Methoden, die wir mit den SchülerInnen machen und reden dann je nach Methode über die verschiedenen Aspekte, die daran enthalten sind. Zum Beispiel, was sind Privilegien, was ist eine Mehrheit, was ist eine Minderheit in einer Gesellschaft, wie äußert sich Diskriminierung und das Ganze halt auf so eine, ich nenne es jetzt mal grob spielerische Art, wobei wir jetzt keine Spiele spielen, das sind schon Methoden. Ja, ja. Mhm.
Genau. Aber wenn du auch sagst, in Berührung kommen mit queeren Menschen, das heißt, dass ihr, die die Workshops leiten, ihr seid selber queer und erzählt auch so ein bisschen dann aus eurem Leben oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ganz genau. Also dieser biografische Teil, den ich gerade erwähnt habe, läuft so ab, dass die Schülerinnen die Möglichkeit haben, anonym Fragen zu stellen. Okay. Die können sie entweder an uns ganz direkt richten. Zum Beispiel wird dann drauf geschrieben, Edwin Doppelpunkt und dann die Frage. Ja. Sollte da jetzt keiner mehr drin stehen, dann beantworten immer beide Teamende die Frage. Ah, ja, okay. Und das Ganze läuft unter so einem Schutzkonzept, das Schlau hat. Das schützt einmal uns als Teamende, aber auch die SchülerInnen. Okay. Soll heißen, wenn jetzt zum Beispiel eine Person, sagen wir mal, ich hätte eine Trennung jetzt durchgemacht und da kommt eine Frage, habt ihr schon mal einen Freund, Freundin oder so gehabt? Könnt ihr mir das zum Beispiel besonders nahe gehen? Dann wird da manchmal drauf verzichtet, wenn ich mich da nicht wohlfühle. Aber ansonsten sind die SchülerInnen eingeladen, wirklich alle Fragen zu stellen, einfach um so Hemmnisse abzubauen, um wirklich aus erster Hand einfach queere Lebensrealität zu erfahren.
Ah, okay, ja, das klingt sehr spannend. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, also ihr seid zu zweit. Jetzt ist wahrscheinlich, genau, wenn du sagst, der biografische Teil, weiß ich nicht, ist das dann auch so durchgemischt, dass man immer sagt, also wenn jetzt zum Beispiel zwei von euch sozusagen schwul wären, die das vorstellen, dann hat man ja sozusagen eigentlich nur eine Form vorgestellt. Oder ist es so, dass ihr dann auch darauf achtet, dass es dann zwei unterschiedliche Orientierungen sind, sag ich mal, irgendwie jemand, der trans ist und jemand, der lesbisch ist oder sowas, die lesbisch ist natürlich, dass das sozusagen auch so ein bisschen eine Vielfalt darstellt, dass die Kinder und Jugendliche halt da auch sehen, dass es eben diese Vielfalt gibt.
Ja, das ist auf jeden Fall das Idealziel, ist natürlich ein möglichst diverses und inklusives Team zu haben, was natürlich auch unterschiedlich teamt. Mhm. Aus den Gegebenheiten kann das natürlich nicht immer sichergestellt werden. Okay. Also wenn am montags irgendwie morgens, so findet das ja meistens statt, vormittags einfach zwei Personen Zeit haben, die jetzt beide bi sind und beide männlich sind, dann ist das so. Okay. Aber es wird halt schon darauf geachtet, gerade bei Schlau, dass wir uns auch intern weiterbilden. Es gibt da verschiedene Bildungsangebote, weil ich natürlich nicht für Transpersonen reden kann. Mhm. Aber ich kann natürlich schon wissenschaftlich oder zumindest so wie ich das erfahren habe, Lebenswelten wiedergeben. Ja. und da Fragen beantworten. Also das ist schon möglich. Aber natürlich können wir bei diesem biografischen Teil immer nur für uns reden.
Ja.
Und wir versuchen das schon immer auch in so einen Kontext zu stellen.
Klar. Aber deswegen habe ich auch gerade gefragt, weil ich kann mir vorstellen, wenn... was ist dein Hintergrund? Wenn ich,
also, ja, genau.
Oder deine Orientierung?
Ich bin bi, genau.
Okay. Ah, ja,
ich bin
okay.
Bisexuell, genau. Ja. Und da wird auch immer... also da achten wir auch schon drauf, das geht ja auch immer um Selbstbezeichnung.
Ja.
Und dann erläutere ich immer, was heißt das für mich jetzt eigentlich, bisexuell zu sein? Könnte ich vielleicht auch einen anderen Begriff nutzen? Mhm. Ja, könnte ich, pansexuell zum Beispiel, aber dann erläutere ich, warum ich diese Bezeichnung für mich wähle. Mhm. Das hat dann folgenden Hintergrund, also bei allem, was ich so beantworte an Fragen, habe ich immer versucht, im Vorfeld mal so ein bisschen für mich zu entwickeln, okay, was möchte ich vermitteln und warum beantworte ich das?
Ja.
Und gerade dieses Feld Selbstbezeichnung und Leuten den Respekt geben oder den Raum geben, sich so zu bezeichnen, wie sie möchten, das war mir halt wichtig und deswegen erläutere ich das immer.
Ja. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Und aber warum ich gefragt habe, ist eben, wenn ich jetzt da mir vorstelle, ich sitze als Schüler in der Klasse und dann bist du da zum Beispiel da, dann ist es ja sozusagen so, dass ich sage, okay, wenn da habe ich jetzt bestimmte Fragen, aber wenn ich selber, keine Ahnung, vielleicht als Schüler, ich bin irgendwie trans oder sowas, dann ist es ja, bist du vielleicht nicht mein erster Ansprechpartner, es ist natürlich trotzdem spannend, das zu sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch immer wieder dann, je nachdem, wer diese Workshops macht, auch andere Fragen dann kommen oder dass es eine andere Dynamik hat wahrscheinlich, ne?
Bestimmt. Wobei uns immer sehr daran gelegen ist, beziehungsweise sehr daran gelegen, sogar ein bisschen mehr, dieses Schutzkonzept, wonach wir arbeiten, stellt uns als Teamende immer im Mittelpunkt und wir verhindern auch Fragen, die wo es so ein Selbstouting geben könnte.
Okay, ja.
Also das, was wir aber schon machen, ist am Anfang des Workshops legen wir immer Infobroschüren aus, so ein Infozettel mit verschiedenen Beratungsstellen und Anlaufstellen. Und das allererste, was wir immer machen, ist die SchülerInnen darum bitten, nimmt den Zettel und packt den jetzt einfach ungesehen erstmal in die Tasche. Das hat halt den Vorteil, dass es kein Getuschel gibt, wenn sich manche SchülerInnen eins so eine Infobroschüre wegnehmen und manche dann nicht.
Ja,
und die haben dann die Möglichkeit, später, wenn sie halt nach dem Workshop Fragen haben, an die betreffenden Anlaufstellen zu gehen. Weil während dieses Workshops, da verzichten wir drauf.
Okay.
Also da, das ist nicht der Raum, wo es eine Beratung oder Ähnliches gibt.
Okay, alles klar. Also es wird sehr viel darauf geachtet, dass im Prinzip so ein wertfreier Raum, was heißt wertfreier Raum, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber dass niemand sich outen muss oder niemand irgendwie eine Situation erleben muss, die für ihn jetzt unangenehm ist, sondern dass man halt alle sozusagen offen und gut miteinander umgehen können und genau, keiner so ein bisschen komisch angeguckt oder so wird, genau. Ja.
Ganz genau, also die wünschenswert und das, was wir erreichen wollen, ist natürlich dieses Konzept eines sicheren Raumes.
Mhm.
Jede Person kann sagen, was sie sagen möchte und sich äußern, natürlich immer nur über sich selber reden.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist halt ganz, ganz wichtig, in diesem Schutzkonzept darauf zu achten, dass die SchülerInnen gehen ja wieder zurück in den Schulalltag.
Ja, ja.
Und da muss man jetzt natürlich sich keine Illusionen machen.
Ja.
Da sieht es manchmal einfach auch von Mobbing oder von anderen schlimmen Ereignissen geprägt.
Mhm.
Und das ist halt ganz wichtig, darauf zu achten, dass es da nicht irgendwie so eine Art Selbstouting gibt.
Mhm.
Weil sie sonst mit Konsequenzen leben müssten, die wir natürlich nicht möchten.
Okay, alles klar. Würdest du denn generell sagen, dass die Jugendlichen heute besser aufgeklärt sind, was so queere Themen angeht? Oder haben die da eigentlich kaum Ahnung oder kaum Berührungspunkte?
Ja, das ist eine ganz tolle Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Also ich bin 27 und was ich halt bemerke ist, als ich jünger war, gab es halt kein Netflix und es gab viele von so queeren Personen, die wir heute sehen, es gab auch kein YouTube, das gab es alles nicht. Also es gab schon immer so ein paar Serien oder so ein paar Charaktere, die waren aber eigentlich total klischeebehaftet, aber an denen habe ich mich dann, als ich jünger war, schon irgendwie so ein bisschen hochgezogen und ich merke halt schon, dass viele Begriffe, das ist auch so ein Hauptteil, was heißt eigentlich trans, was ist eigentlich sozusagen das Gegenteil, Anführungszeichen, von trans cis, was heißt das alles? Also das merke ich schon, dass die Jugendlichen da relativ fit sind. Je nach Klasse sind die extrem fit. Also dass wir auch den Workshop nochmal anpassen müssen, so ein bisschen flexibel sein müssen und schauen natürlich, dann reden wir vielleicht ein bisschen weniger über sexuelle Orientierung, sage ich mal, was heißt überhaupt homosexuell, weil das wird die langweilen. Und die dann noch ein bisschen tiefer in die Materie eingehen. Also das merke ich schon. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dadurch, dass auch viele Informationen ungefiltert kommen, ist es, sind es ganz viele Begriffe, ganz viele Kontexte, die noch nicht so richtig eingeordnet werden können. Mhm. Also die Verknüpfungen so zwischen den Themen sind manchmal noch ein bisschen unsauber, nicht so richtig trennscharf. Und da setzen wir dann nochmal an, so ein bisschen ausdifferenzieren. Sexuelle Orientierung, geschlechtliche Orientierung wird zum Beispiel ganz oft irgendwie in einen Topf geworfen. Aber die Begriffe so, die sind schon oft da und die sind oft vorhanden. Das merke ich schon auf jeden Fall.
Okay, also da hat sich was geändert, meinst du? Okay, genau. Du hast es auch gerade schon gesagt, damals, als du in der Schule warst, gab es noch viele Kanäle nicht, also wie Netflix und Co. Du hast aber gesagt, du hast eine sehr gute Erinnerung an deine Schulzeit. Das heißt, du hast jetzt auch nicht selber persönlich Erfahrungen gemacht mit zum Beispiel Mobbing oder so, wo du gemerkt hast, irgendwie da war irgendwie, das lief nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, oder?
Also die Frage kann ich fast so beantworten, wie ich die mittlerweile in den Workshops beantworte. Also ich habe früher in den Workshops immer gesagt, für mich hat meine sexuelle Orientierung nicht so eine richtige Rolle während der Schulzeit gespielt. Das ist so ein bisschen das, so der persönliche Mehrwert und Benefit, dadurch, dass ich immer wieder mit Fragen konfrontiert werde und ich die laut ausspreche und laut antworte, finden auch Gedankenprozesse einfach bei mir statt. Und mir ist halt irgendwann aufgefallen, jetzt in den letzten Jahr, ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass es keine Rolle gespielt hat, dass ich einfach Angst hatte, dass, wie gesagt, ich war halt relativ gut vernetzt und hatte viele Freunde und hätte ich, glaube ich, meine Bisexualität damals zum Thema gemacht und wäre damit offen umgegangen, dann hätte ich vielleicht eine weniger schöne Schulzeit erlebt. Das ist mir aber erst so im Nachhinein, im Laufe der Jahre aufgefallen. Und also ich war ungeoutet während meiner gesamten Schulzeit und habe mir jetzt so die Frage gestellt, warum eigentlich? Also es hätte auch anders laufen können, sage ich mal.
Ja. Aber das ist ja auch spannend. Würdest du denn da sagen, da hat sich heute was verändert? Also wenn jetzt SchülerInnen heute sich outen, dass es einfacher geworden ist oder ist es immer noch schwierig?
Also so ist natürlich schwer zu generalisieren. Ich würde sagen, dass es, das ist aber nur eine Vermutung, dass es insgesamt einfacher geworden ist, einfach dadurch, dass, wie ich gesagt habe, die Begriffe bekannt sind, dass es nicht so viele Berührungsängste gibt, wie es vielleicht früher der Fall war. Nichtsdestotrotz, so ganz pauschal fühle ich mich nicht wohl, das zu sagen, weil es oftmals einfach nicht der Lebensrealität von den einzelnen Personen entspricht. Und das ist das, was wir auch im Bereich Outing oder was ich besonders im Bereich Outing immer wieder sage, ist, im Großen und Ganzen ist es schön und es ist sehr befreiend, sich zu outen, aber es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie die Person gerade lebt, wo sie gerade lebt, was sie gerade macht. Und dann sind so Pauschalurteile immer ein bisschen schwierig auf jeden Fall.
Ja klar, und letzten Endes, also euch würde es ja nicht mehr geben, eure Arbeit, wenn es so einfach wäre, ne?
Ja.
Alles klar. Genau, du hast ja schon gesagt, ich habe anscheinend schon ein paar Fragen gestellt, die auch typischerweise gestellt werden. Was sind denn noch so Fragen, die ihr gestellt bekommt in dem Workshop?
Ja, also das hat eine wirklich breite Range, die Auswahl an Fragen. Ganz klassisch sind, wie hat eure Familie reagiert, wie haben eure Freunde reagiert, seid ihr vergeben, wird manchmal gefragt. Ist es unterschiedlich, einen Mann zu lieben oder eine Frau zu lieben? Was aber auch vorkommen kann, sind zum Beispiel, also gerade bei mir, ich habe einen persischen Ursprung und oft kriege ich Fragen mit so einer Herkunft, gerade in vielleicht ethnisch diversen Klassen ist das oft irgendwie, merke ich, so ein interessanter Anhaltspunkt. Die werden mir ganz oft gestellt. Wie funktioniert eigentlich Sex zwischen zwei Frauen? Wird zum Beispiel auch gestellt. Genau, ja.
So detailliert dann auch schon.
Also es gibt noch explizitere Fragen. Und hier greift gerade in dem Sex-Kontext greift natürlich wieder dieses Schutzkonzept. Da sehen wir davon ab, von uns selber zu erzählen. Also ich erzähle jetzt keinen SchülerInnen irgendwie, was ich gestern Abend gemacht habe. sondern da wird halt generalisiert. Und halt schon altersgerecht beantwortet.
Ja.
Ne?
Aber das ist ja spannend irgendwie, weil man ja eigentlich auch, deswegen habe ich auch vorher gefragt, ne, wie gut sind die Jugendlichen aufgeklärt? Man hat ja auf der einen Seite das Gefühl, irgendwie Porno ist halt überall präsent und so, und dann auf der anderen Seite kommen aber so Fragen. So, man denkt, okay, das ist ja dann cool, dass sie dann auch noch nachfragen und nicht nach dem Motto, wir haben das eh schon alles gesehen und wissen, wie es läuft. So, ne?
Genau, also ich merke schon, dass ich glaube, das ist auch ein bisschen das Versäumnis der Schule oder auch von zu Hause. Also gerade dieses ganze Pornofeld, wenn halt so, ich nenne es jetzt mal Sexfragen aufkommen, ist mir halt immer wichtig zu sagen, das, was ihr da möglicherweise seht, bildet halt nicht die Realität ab. Und von einer guten Freundin, die auch die Koordination macht, habe ich den Spruch so ein bisschen geklaut, Sex ist halt nicht was in was reinstecken. so ein bisschen platt formuliert halt, aber es ist halt schon wichtig, dass sie das mal gesagt bekommen. Aber dann hört es eigentlich auch auf, weil die Arbeit bei Schlau ist jetzt nicht vorrangig sexuelle Aufklärungsarbeit. Und das ist halt schon wichtig, dass es dann wieder um uns geht im persönlichen Raum. Zum Beispiel, ob wir Probleme bei der Arbeit haben. Oder ganz oft wurden wir schon mal beleidigt, wurden wir schon mal irgendwie angegangen aufgrund unserer sexuellen Orientierung oder unserer geschlechtlichen. Und es kam aber auch Fragen wie, was ist eure Lieblingspizza oder wo hast du den Pulli her oder deine Kette ist cool. Also das erfährt man dann schon. Sowas zum Beispiel, deine Kette ist cool, habe ich auch schon mal aufbewahrt. Und in schlechten Zeiten hole ich den Zettelchen raus und gebe mir da so einen Ego-Push. Also normalerweise schmeißen wir die alle weg, also Fragen und alles, damit nichts irgendwie zurückverfolgt werden kann. Aber einfach nur, hey Edwin, deine Kette ist cool, das habe ich dann schon mal aufbewahrt. Ja.
Ja, mega. Und deine Kette ist wirklich cool. Das kann natürlich jetzt hier keiner sehen, weil es ja ein Podcast ist. Aber Edwin hat eine sehr schöne Kette an. Ja, das klingt cool. Also sehr viele unterschiedliche Fragen. Vom was isst du gerne bis zu hast du Probleme auf der Arbeit? Das ist sehr spannend. Hast du denn das Gefühl, jetzt innerhalb von so einem Workshop, auch wenn ihr startet und am Ende, dann hat man ja irgendwie auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, dass sich da vielleicht auch so ein bisschen was ändert an der Stimmung im Raum oder dass du merkst, okay, jetzt vielleicht am Anfang gucken einen große Augen an und es ist so ein bisschen eine Unsicherheit oder große Fragezeichen da und plötzlich merkt man so, okay, man kommt sich näher oder man hat irgendwie eine andere Dynamik am Ende. Kannst du sowas irgendwie festmachen?
Auf jeden Fall. Also ich hatte schon oft Situationen auf Workshops, wo die Klasse dann reinkommt, dann wird ein Snickers aufgemacht irgendwie und da wird getuschelt und dann dachte ich so, okay, das wird, glaube ich, ein bisschen anstrengend heute. Und dann war es genau das Gegenteil. Also dann waren die total aktiv, haben mitgemacht. Wo wir halt auch drauf achten, ist genug Pausenzeiten, auch wenn es kurze Pausen sind, einzubauen. Die sind halt nun mal oft nicht so alt. 14 sitzen die da oder 13. Ja. Da fängt's an. Und wenn wir dann viel über Privilegien reden, auch wenn wir es jetzt nicht wissenschaftlich konzeptionell aufbauen, sondern immer auf Augenhöhe, ist es halt schon Input natürlich. Und da merke ich schon, okay, da wird manchmal ein bisschen abgeschaltet. Und da gucken wir es natürlich immer zu zweit dann im Team an und wissen dann, okay, jetzt eine Pause. Aber ich merke halt schon gerade in diesem biografischen Teil, das hat natürlich jede Person selbst zu entscheiden, aber ich persönlich bin da immer sehr ehrlich. Ich glaube, eigentlich sogar ehrlicher, als ich das bei meinen Freundinnen wäre. Ja, ist mir auch schon mal aufgefallen, auch ein bisschen kurios, glaube ich. Aber ich merke dann schon, dass die sehr interessiert sind. Also das ist für mich auch immer so dieser Kernteil des Ganzen. Der Rest ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, Begriffe, die Workshop-Methoden, aber gerade dieser biografische Teil, gerade die SchülerInnen einzuladen, persönliche Fragen zu stellen und die wirklich ehrlich beantwortet zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein Mehrwert, den sie so an anderer Stelle nicht haben. Und so habe ich die Erfahrung gemacht in den allermeisten Workshops, den sie auch wirklich schätzen und deswegen auch respektvoll mit uns umgehen und da auch wirklich eine hohe Bereitschaft am Zuhören haben.
Total. Ja, ich habe ja witzigerweise in der letzten Folge ging es ja auch um miteinander sprechen und auch um Biografie. Also da ging es eher darum, dass man halt Menschen, dass Menschen mit verschiedenen Wurzeln zusammenkommen und ihre Lebensgeschichte erzählen und darüber sich dann annähern oder sich halt kennenlernen. Und das ist ja eigentlich was Ähnliches, was ihr macht, weil es ist ja tatsächlich so, dass man oft ja gar keine Berührungspunkte im Alltag hat mit Menschen, die vielleicht eine andere sexuelle Orientierung haben. Und dass man dann irgendwie merkt, man mittlerweile natürlich Netflix und so, man hat vielleicht Informationen, aber man hat niemanden im persönlichen Umfeld. Und das ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn man das jetzt, sag ich mal, nur im Fernsehen hat. Und ich glaube schon auch, dass das einfach dieser persönliche Austausch nochmal einen anderen Einblick gibt und irgendwie auch Mauern einreißt sozusagen, dass man einfach weiß, okay, im Prinzip sitzen hier einfach nur Menschen zusammen, die halt jeder so ist, wie er ist und man plötzlich merkt, dass doch eine größere Schnittmenge ist eigentlich zwischen uns.
Auf jeden Fall. Und auch, dass es oftmals Interessen gibt, also gerade auch wenn sich viel vom Programm in Netflix und so geändert hat und es viel näher an der Lebensrealität ist und nicht mehr ganz so sehr klischeebehaftet, gibt es halt schon noch diese Klischees irgendwie. Und dann merke ich halt schon, wenn ich halt über, auch wenn es ein bisschen platt ist, Fußballergebnisse quatschen kann, genauso sehr wie ich Madonna und Cher oder sowas berichte, dass ich das total gern höre, diese Mehrdimensionalität einfach herzustellen, ich glaube, für die SchülerInnen, damit die begreifen, okay, das ist sexuelle oder geschlechtliche Orientierung, ist nicht nur so eindimensional, sondern das sind einfach Menschen, die vielschichtig sind, so wie ich, auch wenn sie es vielleicht so mit den Wörtern nicht beschreiben würden, aber ich glaube, ich denke schon, dass sie es begreifen, das ist halt das Schöne an der Arbeit.
Ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Hast du denn jetzt nochmal, um so ein bisschen Einblick konkreter zu werden, hast du denn so irgendwie ein, zwei Sachen, wo du kurz erzählen kannst, also nur wenn du magst, wo du irgendwie was erlebt hast, jetzt seien es Fragen oder einfach ein Workshop, der besonders cool gelaufen ist, wo du sagst, okay, das war so ein Moment, wo du gedacht hast, geil, dafür mache ich das, das ist richtig cool hier.
Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten von einem Workshop, dass es da so einen Mobbingfall gab. Und,
also in der Klasse?
Genau. In der Klasse gab es Mobbingfall und da ging es halt auch irgendwie so um Queerness, nenne ich das jetzt mal. Und das wussten wir im Vorfeld und haben dann versucht, die Methoden, die wir angewendet haben, auch explizit so darauf so ein bisschen zuzuschneiden. Und ich habe halt schon gemerkt, den biografischen Teil am Ende, als ich viele Sachen erklärt habe, also es läuft auch so ab, wir machen das mit Zettelchen, aber die SchülerInnen sind auch eingeladen, spontan nochmal Fragen zu stellen, Rückfragen zu stellen in diesem biografischen Teil oder auch mal nochmal auf Methoden zurückzukommen. Und ich habe schon gemerkt, dass gerade bei so einer Gruppe, die wohl in dem Fitter oder die halt so dafür verantwortlich waren für diesen ganzen Mobbingfall, dass das schon so einen Gedankenprozess eingesetzt hat. Okay. Und wo ich gemerkt habe, okay, da setzt es gerade ein, was macht das eigentlich mit Personen zu mobben? Also allein an den Fragen, die gestellt haben, da dachte ich, okay, ich glaube, die nehmen gerade was mit. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sich das geändert hat oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, okay, da fängt was an zu rattern. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich, was mich da auch motiviert und antreibt. Und da dieses Erfolgserlebnis zu sehen, okay, da fängt auf jeden Fall mal was an, dass dann nachgedacht wird über das eigene Verhalten.
Voll gut. Ja, also wenn man sowas miterlebt, ist, glaube ich, dann weiß man wirklich, dass man was richtig gemacht hat. Genau, perfekt.
Total. Aber es gibt natürlich auch nicht so schöne Ereignisse. Also ich weiß zum Beispiel einmal, wie gesagt, ich habe ja so einen persischen Background. Hat mir eine Schülerin gesagt, wenn du dahin fahren würdest, dann wärst du jetzt schon erschossen.
Oh, wow.
Genau, also es gibt auch sehr krasse Aussagen, die SchülerInnen machen. Die nehmen die meistens von zu Hause mit.
Klärt sich das dann auf irgendwie? Also kann man da nochmal drüber sprechen oder wird dann irgendwann, merkt man, dass da auch was, ein Änderungsprozess oder ein Gedankenprozess eingeläutet wird oder ist das dann, bleibt das mehr oder weniger so stehen?
Also so Aussagen stehen zu lassen oder so sehr krude Aussagen lassen wir nie stehen. Okay. Aber was natürlich nichts bringt, ist so eine endlange Diskussion über zum Beispiel religiöse Ansätze führen, weil letzten Endes drehen sich da alle Parteien im Kreis. Und das ist auch nicht Ziel des Ganzen. Also es ist natürlich immer die Hoffnung da, dass irgendwann ein Gedankenprozess einsetzt und dass sozusagen dadurch eine Änderung auch stattfindet. Den habe ich jetzt nicht immer bemerkt bei allen Personen in dem Moment. Aber die Hoffnung besteht natürlich trotzdem, dass das einfach ein erster Schritt ist. Mhm. Und dass so Aussagen, die ja oftmals in dem Alter einfach unreflektiert einfach wiedergegeben werden, von welchen Kanälen auch immer, dass es dann irgendwann im Laufe der Zeit schon, dass die so ein bisschen romantisiert, vielleicht denke ich mir manchmal, dass sie sich zurückerinnern und denken, yo, stimmt, da wurde ja mal was gesagt in diesem Workshop. Mhm. Und jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist und dass das so ein Baustein ist, den Personen dann später hilft, das nochmal anders zu reflektieren.
Jetzt würde ich nochmal gerne zurückkommen zu deinem persönlichen Anfang bei dieser Arbeit. Wie hat das denn gestartet? Hast du direkt Workshops gemacht oder hast du irgendwie eine Anleitung bekommen oder ein Training oder sowas?
Also Schlau arbeitet nach so Qualitätsstandards und die beinhalten ganz klar, dass bevor ich jetzt einfach in so eine Workshop-Situation geworfen werde, bin ich erstmal, hospitiere ich erstmal. Okay. Das heißt, ich gucke erfahrenen TeamerInnen zu, wie läuft das ab? Ich musste da auch am Anfang gar nichts sagen. Konnte natürlich so ein bisschen mithelfen in der Vorstellungsrunde, wenn sich die Person wohlfühlt, kann das zum Beispiel, ist immer eine gute Gelegenheit, da was zu sagen. Mhm. Oder vielleicht so ein paar biografische Fragen mal beantworten, wenn sich die Person wohlfühlt. Aber das ist immer sehr individuell. Eigentlich wird da nichts vorausgesetzt in dieser Hospitationsphase. Die dauert dann auch unabhängig lang. Also so ein paar Workshops sollten dann schon erstmal besucht werden. Und dann erfolgt so eine Grundqualifizierung. Das heißt, aus ganz vielen verschiedenen Orten in NRW kommen dann an einem Ort die ganzen neuen TeamerInnen zusammen über ein Wochenende und erhalten dann von den Seminarleitungen, werden dann Methoden besprochen, wie verhalten wir uns in den Klassen, und das findet dann schon statt. Und wenn diese Grundqualifizierung abgeschlossen ist und diese Hospitationsphase damit beendet ist, dann geht es dann los mit den Workshops, die dann...
Ah, okay. Aber diese Hospitationsphase, die sagst du, ist so lange, wie man möchte, mehr oder weniger. Das heißt, ich kann auch selber so entscheiden, ich fühle mich jetzt schon ready, selber mich sozusagen nach vorne zu stellen, oder ich sage halt, nee, ich habe irgendwie Lust, noch ein bisschen mitzugehen, erstmal mitzulaufen.
Ganz genau. Also wenn es jetzt vielleicht ein bisschen arg früh ist, dann würde ich mal sagen, dass die Koordination, die das Projekt dann vor Ort betraut, dass sie dann vielleicht schon mal sagt, okay, ja, schauen wir mal. Es gibt auch die Möglichkeit, dass statt zu zweit zu dritt geteamt werden kann, sodass diese Hospitationsphase vielleicht dann offiziell rausfällt, aber dass dann immer noch zwei Personen sind, die unterstützend wirken. Mhm. Aber es findet immer im Dialog statt, auf jeden Fall, ja. Okay.
Gut, also du hast diese erste Phase gemacht, du bist mitgelaufen. Hast du da schon dann gedacht, okay, kann ich mir auch vorstellen? Oder gab es da auch so Momente, wo du dachtest, wow, ich weiß nicht so richtig, ob ich mir das zutraue, weil dann vielleicht auch mal komische Fragen kommen oder so?
Ja, also gerade die... Also ich habe es von Anfang an habe ich es sehr genossen, weil ich schon immer irgendwie im Bereich SchülerInnenarbeit irgendwie immer was gemacht habe, Nachhilfe gegeben habe, in so einem Antidiskriminierungsprogramm mal mitgemacht habe mit SchülerInnen. Ich finde die Arbeit irgendwie mit Jugendlichen einfach spannend. Okay. Und was ich aber ein bisschen aufregend oder, ja, aufregend trifft es eher, fand, war dieser biografische Teil. Einfach weil ich nicht so in der Situation war, da so offen mit vielen Fragen eigentlich zu sprechen. Oder ich habe es zumindest nie gemacht.
Auch ja, das ist ja so eigentlich auch krass, ne? Das sind ja dann, sage ich mal, fremde Menschen. Ja, auch vielleicht nicht das einfachste Alter immer, je nachdem. Und dann hat man da so ein öffentliches Outing nochmal. Und ja, das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Ist wahrscheinlich auch jedes Mal wieder so eine kleine Aufregung dabei, oder?
Auf jeden Fall. Also das mit dem Outing hört ja eigentlich nie auf als queere Person, so das ganze Leben. Aber dann immer dieses aktive, ich setze mich jetzt hin, hallo, so heiß ich und ich bin bisexuell. Und das so klein bisschen Überwindung, muss ich sagen, kostet es doch jedes Mal. Aber dadurch, dass ich weiß, wofür ich das mache, und natürlich auch im Verlauf der Zeit wird es auf jeden Fall einfacher, aber das stimmt schon, so ein klein bisschen Überwindung, gerade wenn man durch Corona jetzt länger keinen Workshop mehr gemacht hat. Jetzt hatte ich letzte Woche zum Beispiel einen, wieder in Präsenz auch, und dann war das schon so ein bisschen, wieder so ein bisschen wie am Anfang, die Aufregung, das muss ich schon sagen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Hättest du dir das selber gewünscht in deiner Schulzeit, dass ihr als Klasse dann so einen Workshop machen könntet, also gemacht hättet?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt gerade in der Situation bei mir in Bochum, mhm, dass wir TeamerInnen haben, die damals, wir sagen mal, beschlaut wurden, also die einen Workshop von Schlau erhalten haben.
Ach, so lange gibt's euch schon?
Ja, genau. Also dieses das Projekt, also Schlau NRW, das hat in den 90er Jahren schon angefangen mit einzelnen Projekten und ab 2000 hat es dann angefangen, sich richtig zu strukturisieren und im Laufe immer zu professionalisieren. Ja. Also es gibt schon länger und wir sind jetzt in der Situation, dass beschlaute SchülerInnen jetzt schon als TeamerInnen anfangen, was natürlich eine coole Sache ist. Und ich hätte mir das damals auf jeden Fall gewünscht, ja.
Genau, du hast gerade schon gesagt, du weißt auch, wofür du das machst, auch wenn es immer wieder auch eine Herausforderung ist. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was die Arbeit für dich persönlich bedeutet oder was dir das gibt?
Ja, also jetzt mal diesen gesellschaftlichen Aspekt und beiseite bestellt, sondern nur rein persönlich. Einmal sind es auf jeden Fall Kommunikationsskills, so diese klassischen Soft-Skills, sage ich mal, das Empathievermögen trainieren, aber auch die Sprache anpassen, gerade im Bereich mit Jugendlichen ist natürlich so eine konzeptionelle wissenschaftliche Sprache einfach nicht angebracht, bringt dann auch letzten Endes nichts. Und wie ich das gerade erwähnt habe, natürlich so einen eigenen Gedankenprozess starten. Gedanken laut auszusprechen hat bei mir auf jeden Fall die Folge gehabt, dass ich Themen nochmal neu überdacht habe bei mir. Und das finde ich auch super an der Arbeit bei Schlau. Es wird immer darauf geachtet, dass wir uns nochmal weiterbilden, antirassistisch arbeiten, nochmal im Bereich, das ist ja gerade erwähnt, in Feldern nochmal reinschauen und Informationen bekommen, über die wir selber, die einfach nicht in unserer Lebensrealität sind. Und da nochmal irgendwie immer weiter sich weiterzubilden, zu vernetzen. Das ist auch ein ganz großer Vorteil, wenn man da Lust drauf hat. Ich nehme immer wieder an der Bundesvernetzung teil. Da werden aus ganz Deutschland queere Projekte, man kommt dann zusammen mit ganz vielen unterschiedlichen anderen Organisationen und Menschen und da so einen Benefit zu ziehen. Also das sind so die eigenen persönlichen Vorteile.
Ah, ja, sehr spannend. Hast du denn einen Wunsch, wenn du dir jetzt wünschen könntest, irgendwie in der Zukunft die Vielfalt in der Schule, wie das aussehen kann? Was wünschst du dir, wie sich das entwickelt in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Ja, so, das klingt fast verrückt, aber eigentlich, dass es uns gar nicht geben müsste oder mich gar nicht geben müsste in dem Kontext, weil wir ja eigentlich das nachholen, was in der Schule einfach verpasst wird. Ich bin mir sicher, dass es immer Felder gibt, über die man reden kann. Die schlaue Arbeit wird dann bestimmt anders aussehen oder sich anders entwickeln. Aber mein Wunsch wäre schon, dass ich nicht irgendwie in der Klasse oder dass ich keinen Workshop in der Klasse gebe, wo ich weiß, okay, das ist eine Person, die einfach gemobbt wird, die einfach nicht, so wie ich damals, eine schöne Schulzeit hat, sondern einfach vielleicht Angst hat, dass es unangenehm ist, zur Schule zu gehen. Ja. Also wenn das aufhören würde, als erstmal so ein großes Ding, das wird mich auf jeden Fall mit Freude erfüllen.
Mhm. Ja, dann wäre viel geschafft schon auf jeden Fall, ja klar. So, jetzt, wenn ich selber Bock habe mitzumachen bei euch, wie kann ich das machen?
Genau, dann am besten ins Internet gehen, Schlau NRW eintippen bei der Suchmaschine der Wahl und dann kriegt man sehr schnell raus, ob es an dem Ort bereits eine Gruppe gibt. Ja. Oft läuft das dann über TrägerInnen. An Anlaufstellen, zum Beispiel die Rosa Strippe in Bochum, die ja beratend tätig ist. Ja. Und ansonsten Schlau NRW, so die begleiten alle Projekte. Ja. Gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, selber das Projekt aufzuziehen. Okay. Wenn der Bedarf dann in der Stadt zum Beispiel besteht und es noch keine Schlaugruppe gibt, könnte auch eine Schlaugruppe gegründet werden. Und das ist zum Glück ziemlich niedrigschwellig, also da einfach Schlau NRW danach suchen. Da gibt es Kontakte, E-Mail-Adressen und die sind da wirklich auf Zack und immer mit helfender Hand dabei.
Ja, perfekt. Das klingt sehr gut. Ich werde auch den Link in die Shownotes noch reinpacken. Und genau, ich sag mal für euch da draußen, wenn ihr Interesse habt mitzumachen oder wenn ihr als Schule so einen Workshop buchen wollt, dann schaut doch da gerne mal vorbei, vernetzt euch und macht einfach mit. Ja, danke Edwin für das tolle Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Einblicke mir gegeben. Cool, dass du da warst.
Gerne, gerne. Schön hier gewesen zu sein.
Ja, danke schön. Genau, und schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Wünsche, dann schreibt mir gerne oder schickt mir eine Sprachnachricht. Bis zum nächsten Mal, ehrenamtliche Grüße, euer Friedemann.